herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Sie haben wieder eingeschaltet zum Bildungsplausch und darüber freuen wir uns sehr. Mein Name ist Max Wetterauer, ich arbeite im Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ich freue mich, Ihnen heute Laura Arndt vorstellen zu dürfen. Frau Arndt, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, danke, Herr Wetterauer. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit.
Eine kleine Anmerkung, Sie sind übrigens unsere erste Doktorandin, die wir im Bildungsplausch begrüßen dürfen in dieser Episode Nummer 6.
Ich fühle mich geehrt.
Frau Arndt, Sie haben Biologie und Chemie in Münster studiert, haben einen Master of Education, haben sich dann aber gegen den Lehrberuf entschieden und sind 2016 nach Heidelberg an die Pädagogische Hochschule gekommen. Sie arbeiten heute im Projekt Transfer Together und schreiben Ihre Doktorarbeit im Fach Chemie. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einfachen Worten erklären, woran Sie da forschen?
Ich gebe mein Bestes. Einfache Worte sind bei dem Thema, das ich mir ausgesucht habe, etwas schwierig zu finden. Also wie Sie bereits gesagt haben, ich habe das Lehramt Biologie und Chemie studiert und bin dann einfach nach dem Master in der Wissenschaft kleben geblieben. Klingt negativ, aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, einfach weil mich der Bereich Wissenschaft, wie funktioniert Wissenschaft, wie generiert Wissenschaft Wissen, sehr interessiert. Und aus dem Grund ist mein Forschungsthema natürlich dann auch mit dem Schwerpunkt das individuelle Wissenschaftsverständnis. Das individuelle Wissenschaftsverständnis ist im Prinzip das Verständnis eines jeden, einer jeden, wie funktioniert Wissenschaft? Was sind Eigenschaften von Wissenschaft? Wie laufen Prozesse ab? Welche Einflüsse gibt es auf die Wissenschaft oder auch von der Wissenschaft? Und das alles zusammengenommen stellt dann das individuelle Wissenschaftsverständnis dar. Und das kann angemessen sein, also wirklich auch zeigen, wie Wissenschaft funktioniert, dass eine Person einschätzen kann, ist etwas beispielsweise wissenschaftlich oder einordnen kann, vor 5 Tagen haben sie noch was anderes auf Grundlage von Daten gesagt und jetzt ist wieder eine ganz andere Empfehlung. Wie kommt denn das zustande? Das alles hat mit dem individuellen Wissenschaftsverständnis zu tun und ich möchte gerne erforschen, was es alles braucht, damit gerade auch in schulischer Bildung, im naturwissenschaftlichen Unterricht, so ein Wissenschaftsverständnis angemessen gefördert wird, also naiven Vorstellungen vorbeugt.
Wie gehen Sie da bei dem Thema vor? Also wie finden Sie das genau heraus?
Zunächst einmal ist da eine ganze Menge Theoriearbeit vorgeschaltet. Ich muss natürlich überlegen, was ist da der aktuelle Stand in dem Bereich? Ich kann mal kurz einklammern. Dieser Forschungsbereich läuft im angloamerikanischen Raum seit über 50 Jahren. Also es gibt sehr viel Vorarbeiten, auf die man zurückgreifen kann. Dann muss ich mir natürlich anschauen, wie ist denn dieses Wissenschaftsverständnis geartet? Was gehört dazu? Wie kann man es beschreiben über Merkmale, Charakteristika? Und wenn ich dann diese Theoriearbeit geleistet habe, also sozusagen aus Theorie heraus ein Modell zu Wissenschaftsverständnis oder wir nennen es in unserem Bereich das Wesen der Naturwissenschaft herausgearbeitet habe, kann ich überlegen, wie kann ich denn dieses Wissenschaftsverständnis jetzt bei Versuchspersonen erheben? Das ist natürlich schwierig, weil es ist nicht wie im Labor, dass ich eine Temperatur messe, sondern ich erhalte diese Daten eben dadurch, dass ich mit Leuten spreche und Rückmeldungen bekomme. Oder eben auch nicht das Sprechen, sondern zeitökonomischer, dass ich einen Test entwickle und auf Grundlage der Antworten ich wieder Rückschlüsse dazu ziehen kann, wie ist ein Wissenschaftsverständnis geartet, welche Elemente spielen eine Rolle, welche nicht. Und das ist im Prinzip jetzt so der größte Teil meiner Doktorarbeit, erstmal diesen Test überhaupt zu entwickeln, um das Wissenschaftsverständnis sichtbar zu machen.
Sie haben gesagt, Sie möchten da jetzt einen Test entwickeln. Ein Test besteht ja da immer aus mehreren Parametern, sagt man ja. Was sind denn so wichtige Säulen, auf denen dieser Test dann genau fußt?
Ja, das fängt dabei an, dass ich mir überlegen muss, welche Merkmale finde ich in diesem Modell zu dem Wesen der Naturwissenschaft. Das sind dann zum Beispiel die Vorläufigkeit von Wissen, Das kann sein die soziokulturelle Einbettung von naturwissenschaftlichem Wissen und auch von der Forschung selbst. Das kann aber auch sowas sein wie naturwissenschaftliche Forschung, in Klammern naturwissenschaftlich, lebt von vielen Methoden. Also wir heben immer das Experiment hervor, aber es gibt keinen Standardweg, mit dem ein Ergebnis erzielt wird. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Das sind so Aspekte, die wichtig sind, um das Wissenschaftsverständnis angemessen sozusagen zu erfassen. Und in diesem Test habe ich Situationen in Textform dargestellt, wo diese einzelnen Aspekte angesprochen werden. Und die Probandinnen und Probanden können dann im Anschluss verschiedene Aussagen bewerten, inwiefern sie finden, dass zu einer Unterrichtsstunde die eine Möglichkeit sehr gut ein Wissenschaftsverständnis fördern kann, die andere nicht. Und damit kann ich Einblicke auch in das individuelle Wissenschaftsverständnis der Probandinnen und Probanden erhalten, eben weil sie ja ihre eigene Überzeugung damit ja auch preisgeben. Und das ist immer ein bisschen heikel, weil ich ja eine Aussage herauskitzeln möchte, die ehrlich ist und nicht irgendwo, wir nennen das sozial erwünschtes Antwortverhalten, dadurch beeinflusst wird, dass der Proband oder die Probandin denkt, die Frau Arndt möchte jetzt gerne diese oder jene Antwort hören. Darum geht's nicht. Genau. Und dieser Fragebogen deckt damit dann verschiedene von diesen Eigenschaften ab. Und wenn wir diesen Fragebogen dann in einer ersten Pilotierung, nennen wir das, also in einem ersten Testdurchlauf einsetzen, können wir sehen, ob das überhaupt alles so funktioniert. Zeigt sich der theoretische Hintergrund wieder, da kann man berechnen, sind alle einzelnen Merkmale, die man in diesem Test eingearbeitet hat, vorhanden. Man kann schauen, gibt es verschiedene Trends, also es gibt verschiedene Probandengruppen zum Beispiel. Wie verhält sich jemand, der nur Naturwissenschaft studiert, in seinem Antwortverhalten gegenüber einer Person, die naturwissenschaftliches Lehramt studiert? Und dann können wir auch wieder Unterschiede herausstellen, welche Faktoren da positiv wirken oder welche negativ wirken, weil ja einfach die Ausbildung unterschiedlich ist und diese Probanden dann auch unterschiedliche Merkmale wieder aufweisen.
Das ist jetzt ein sehr spezielles Thema, würde ich sagen. Also es ist ja schon, Wissenschaftstheorie ist natürlich nochmal ein eigenes Forschungsfeld, aber so auch diese Fragestellung ist ja etwas sehr Spezielles. Wie sind Sie da eigentlich drauf gekommen? Haben Sie sich das selbst rausgesucht oder wurde Ihnen das nahegelegt, dass das ein spannendes Forschungsfeld wäre?
Ich habe tatsächlich einen weniger klassischen Weg gewählt und habe mich bei meinem jetzigen Doktorvater Markus Rehm an der PH Heidelberg vorgestellt, habe ihm so meine Interessen genannt. Und diese Interessen waren zu dem Zeitpunkt noch ganz arg in der Richtung Experimentieren, Erkenntnisgewinnung im Unterricht. Das liegt daran, dass ich in meinem Master eine Masterarbeit zum Experiment geschrieben habe. Und das Experiment und die Erkenntnisgewinnung hängen ja ganz eng zusammen mit dem Wissenschaftsverständnis. Und ich freue mich, dass ich an dieser Stelle mal erwähnen darf, dass meine ursprüngliche Forschungsfrage, die ich gewählt habe, also wo ich versuchen wollte, einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Wissenschaftsverständnis und der Art und Weise, wie Experimente im Unterricht verwendet werden, das hat nicht funktioniert. Ja, auch Sackgassen gehören mit zur Forschung. Das ist kein Scheitern. Auch negative Ergebnisse sind Ergebnisse. Und daraufhin habe ich mir überlegt, wo sind denn jetzt die Probleme? Wieso konnte ich denn diese Frage nicht beantworten? Und da hat sich einfach gezeigt, dass der Bereich Wissenschaftsverständnis, den konnte ich mit dem Test, den ich mir ausgewählt habe, der schon verfügbar war, gar nicht so abbilden, wie ich mir das vorgestellt habe, weil er einfach nicht gut zu diesem ganzen Kontext gepasst hat. Und ich habe ja gesagt, ich bin eher den nicht so klassischen Weg gegangen. Normalerweise läuft es ja so, dass bestimmte Forschungsprojekte ausgeschrieben sind und da kann man sich dann auf verschiedene Stellen bewerben. Und da ist dann im Prinzip der Forschungsrahmen, die Forschungsfrage und auch mehr oder weniger zumindest umrissen das Vorgehen. Und das waren alles Dinge, die ich sozusagen in Eigenrecherche mir erarbeitet habe. Und dafür habe ich tatsächlich auch ein Jahr Zeit investiert. Aber einfach dafür, um eine präzise Forschungsfrage zu finden, mit der ich mich auch 4-5 Jahre auseinandersetzen will.
Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, wenn das jetzt die ganze Zeit um eine Frage letzten Endes dreht. Wie schaffen Sie es da, sich zu motivieren? Also ich frage das deshalb, weil das ja für viele Arbeitsbereiche gar nicht so selbstverständlich ist, dass man an ein und derselben Thematik so lange arbeitet, vor allem wenn es sich um eine konkrete Frage handelt.
Ja, klar, das stimmt. Es ist auch sehr interessant, weil man kann beobachten, wie die Forschungsfrage immer mehr im Verlauf des Forschungsprozesses sich auch fokussiert. Also die fängt relativ breit an. Mhm. Und eine der Hauptaufgaben von Forschenden, Doktorierenden, ist herauszufinden, wie kann ich diese Frage innerhalb dieser in Anführungsstrichen wenigen Jahren beantworten. Und da ist einfach auch die Gefahr, dass man immer wieder abweicht. Ich bringe jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel.
Ja, gerne.
In meinem Forschungsbereich Wissenschaftsverständnis, da spielen herein die Erkenntnistheorie, Wissenschaftsethik, Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsgeschichte, Soziologie, ganz breit und natürlich dann auch die ganzen Fachinhalte der Naturwissenschaft. Und da ist es natürlich ganz schwer, da nicht auf, ja, wie soll ich sagen, auf Irrwege zu gelangen, wo man hinterher eine Frage beantwortet, die gar nicht mehr die eigene Forschungsfrage ist. Mhm. Und mich motiviert einfach immer wieder dran zu denken, wie bin ich denn auf diese Frage gekommen? Und ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich durch meine eigene Schulbildung und auch durch diese Lehramtsausbildung immer mehr den Eindruck bekommen habe, dass naturwissenschaftlicher Unterricht dieses Wissenschaftsverständnis einfach nicht explizit angemessen fördert. Mhm. Und warum ist das überhaupt wichtig, so ein Wissenschaftsverständnis? Das spielt eine Rolle, wenn es darum geht, im gesellschaftlichen Diskurs bestimmte Forschungsergebnisse, bestimmte Handlungsoptionen zu diskutieren und abzuwägen. Wir sehen es ja gerade in der Corona-Krise. Es müssen immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die eben auch durch wissenschaftliche Erkenntnis bestimmt sind. Und wenn ich als Bürgerinnen und Bürger nicht verstehe, wie funktioniert Wissenschaft, wie arbeitet Wissenschaft, dann kann ich letztendlich an solchen Debatten auch nicht teilnehmen. Mhm. Und das ist für mich die Hauptmotivation, zu schauen, wie kann ich Teilhabe in einer technisch-naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft sichern? Und das ist eine große Herausforderung für den naturwissenschaftlichen Unterricht, weil es geht nicht nur um Berufsvorbereitung, sondern eben auch darum, mündige Bürgerinnen und Bürger auszubilden und zu erziehen. Und das ist für mich immer der Ausgangspunkt, wenn ich mich mit dieser sehr konkreten Forschungsfrage beschäftige. Ich schaue immer auch darauf, welchen Mehrwert kann ich generieren? Weil Forschung ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll ja im Prinzip auf welche Weise auch immer gesellschaftliche Probleme lösen. Und das ist mein gesellschaftliches Problem, was mich wiederum sehr motiviert, da weiterzumachen und mich auch immer wieder auf diese Frage zu fokussieren und nicht in andere Bereiche abzuschweifen.
Das hängt ja auch dann ganz stark damit zusammen. Sie hatten jetzt gerade das Beispiel mit der Corona-Krise aktuell genannt. Was ja ein gutes Beispiel dafür ist, ja das Verständnis davon, dass Wissenschaft ja nicht die eine Antwort liefert, sondern dass eine negative Antwort oder ein Dissens unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja durchaus Teil dieses ganzen Prozesses ist. Das heißt, ein Verständnis dieses Prozesses. Insofern ist Ihre Forschungsfrage ja sehr gesellschaftsrelevant. Was würden Sie sich denn erhoffen, mit ein bisschen Blick in die Zukunft, was man mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit nachher anstellt?
Ja, also ich persönlich schätze meine Forschungsarbeit als Grundlagenforschung ein. Das Problem bei Grundlagenforschung ist immer zu schauen, wenn ich dieses Grundlagenwissen erlangt habe, was fange ich damit an? Und für mich persönlich wünsche mir, dass wir einfach Anhaltspunkte bekommen, welche Aspekte müssen im Unterricht über Wissenschaft in den Naturwissenschaften zum Beispiel thematisiert werden. Wie müssen sie thematisiert werden? Und dann, also das ist jetzt die Schulpraxis, dann geht es jetzt noch um die fachdidaktische Forschung. Das andere ist, dass ich hoffe, ein Messinstrument zu liefern, das sozusagen nochmal das Modell Wissenschaftsverständnis, Natur der Naturwissenschaft nochmal besser erfasst, vor allen Dingen vor diesem Hintergrund gesellschaftliche Teilhabe sichern. Weil damit haben wir auch wieder eine Möglichkeit zu schauen, wenn wir Interventionen machen, also sozusagen zum Beispiel Unterrichtseinheiten, wo wir versuchen, ein Wissenschaftsverständnis, das nachgewiesenermaßen vorweg naiv ist, angemessen zu fördern und dann zu schauen, hat es funktioniert. Das können wir nur entscheiden, ob es funktioniert hat oder nicht, wenn wir es auch nachweisen und messen können. Und das ist wieder der zweite Punkt, ein Messinstrument für die Community zu liefern, an dem natürlich auch weiter gefeilt wird, was weiterentwickelt wird. Aber damit hätte man wieder eine Grundlage, auf der ganz viel aufbauen kann.
Also Sie sind ja neu in der Forschung, könnte man ja so sagen. Sie haben natürlich studiert zu Beginn, sind jetzt zum ersten Mal in die Wissenschaftscommunity sozusagen eingetreten, sind Teil einer eigenen Berufsbranche sozusagen. Wie war das für Sie denn anfangs, so Ihre ersten Füße in der Wissenschaftscommunity zu setzen?
Also als Neuling wo anzukommen, das ist ja immer spannend. Man kennt die Personen um einen herum nicht, man kennt die Prozesse nicht. Und das ist sowohl in der Wissenschaft als auch außerhalb immer spannend, irgendwo neu anzukommen. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man in dieser Community auch tatsächlich zusammenkommt. Das sind beispielsweise wissenschaftliche Tagungen, die dann ein-, zweimal im Jahr stattfinden, wo jeder und jede sozusagen den eigenen Forschungsstand vorstellen kann. Das sind Momente, wo ich weiche Knie krieg, wo mir die Röte ins Gesicht schießt. Einfach weil ich denke, ich bin jetzt seit 4 Jahren in diesem Thema unterwegs. Ich habe vorher noch nicht geforscht. Ich mache jetzt im Prinzip meine Forschungsarbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und wenn ich dann mein Publikum sehe und da sitzen die ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal Superstars, die da schon etabliert sind, die schon einen Ruf haben und will denen was Neues berichten, das ist natürlich aufregend und natürlich wird man da auch mal nervös. Aber das gehört einfach zum Prozess dazu, weil Wissen eben ausgehandelt wird. Also es ist nicht so, dass ich in meinem Kämmerchen mir meine Sachen überlege und sie dann bestätige, sondern es wird vor allen Dingen, erst danach geht der ganze Prozess richtig los. Das Aushandeln, das Prüfen, das Neuanwenden und so weiter und so fort. Und da bin ich einfach natürlich auch auf diese Community angewiesen. Ich brauche Expertinnen und Experten, die beispielsweise meinen Test einmal probeweise bearbeiten, damit ich weiß, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wäre die Musterlösung eben der Querschnitt oder der Durchschnitt dieser Expertinnen und Experten. Und wenn man dann so eine Mail schreibt und sagt, lieber Superstar, ich möchte gern fragen, ob Sie mir bei meiner Forschungsarbeit helfen und einmal meinen Test kritisch bearbeiten und mir Rückmeldung dazu geben. Das ist super aufregend. Und da ist es eben auch unheimlich wichtig, dass man einen Doktorvater oder eine Doktormutter hat, die einen so ein bisschen an die Hand nimmt und auch den Rücken stärkt. Das ist jetzt nicht das Haifischbecken, so überhaupt gar nicht gemeint. Aber es ist immer schön, wenn man, bevor man beispielsweise einen Vortrag hält, auch mal vor einem Superstar diesen Vortrag Probe hält, um einfach auch ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Mhm. Und Rückmeldung dazu zu bekommen. Und deswegen, ja, es ist sehr community-bezogen, das Arbeiten in der Forschung. Und deswegen ist es auch spannend und aufregend. Und das ist für mich auch etwas sehr Attraktives an dem Job, den ich jetzt gerade ausübe, weil er entgegen der stereotypischen Vorstellung nicht rational, kalt, einsam und antisozial ist. Ganz im Gegenteil. Da spielt eine ganze Menge Kreativität eine Rolle. Und gerade das merken wir ja, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, brainstormen und neue Ideen entwickeln. Und genau so läuft es ja bei mir auch.
Mhm. Ist da anfangs bei diesen ersten Kontakten vielleicht auch mal was schiefgegangen? Sie hatten ja vorhin so schön von Fehlerkultur gesprochen.
Ja, natürlich geht mal was schief. Also ich denke da zum Beispiel an eine wissenschaftliche Tagung, die wir in Kooperation mit einer anderen pädagogischen Hochschule gehalten haben. Und da ist es Tradition, dass jeder seinen Forschungsstand vorstellt. Und das Erste ist, man steht vorne und fängt an zu stammeln und kriegt einen roten Kopf. Das ist ja dann schon mal, wo man denkt, oh je, jetzt ist es gelaufen. Jetzt denken die Leute, ich weiß überhaupt nicht, wovon ich rede, weil ich so nervös bin. Wenn man dann aber ins Reden reinkommt, merkt man wiederum, man ist eigentlich Experte für sein Thema, weil man hat sich dieses Thema ja ausgesucht, man hat sich damit intensiv beschäftigt und man merkt dann mit der Zeit eben auch, dass die Leute einen nicht so wahrnehmen, wie man das selber denkt, weil man sich selber eben unterschätzt, weil man noch nicht so lange in der Community ist.
Das heißt, Ihr Ratschlag wäre wahrscheinlich auch an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vielleicht jetzt gerade diese ersten Schritte machen oder bei denen, die es bevorstehen, sich selbst nicht zu sehr unter Wert zu verkaufen, sondern auch mit Selbstbewusstsein heranzutreten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig, dass man selbstbewusst herantritt, aber eben auch selber sieht, wo sind meine Grenzen. Und die Grenzen sind in Ordnung. Mhm. Man kann nicht alles wissen und aus dem FF zum Beispiel zitieren. Man kann sich viel und gut vorbereiten. Das ist auch die, würde ich sagen, die halbe Miete. Aber es ist einfach wichtig, sich selber nicht zu überschätzen oder zu unterschätzen. Und was mir da immer bei hilft, ist, ich habe einen kleinen Arbeitskreis mit meinem Doktorvater und noch einem Mentor, der in meinem inhaltlichen Bereich auch versiert ist. Also der sich auch in dem Bereich inhaltlich gut auskennt, den ich beforsche. Und da ist es immer ganz toll, wenn man Rückmeldung bekommt. Wenn man sieht, das und das läuft schon richtig gut, das stärkt das Selbstbewusstsein, das motiviert auch weiterzumachen und sich vielleicht auch nochmal neue Dinge zu trauen. Aber auf der anderen Seite hilft es auch nochmal zu sehen, da sind meine Grenzen, da bin ich ins Stolpern gekommen, da wusste ich jetzt nicht mehr so genau, wie soll ich darauf antworten. Also wie gesagt, Vorbereitung ist die halbe Miete.
Würden Sie, wenn Sie sich jetzt einige Jahre zurückversetzen, der jüngeren Laura Arndt nochmal empfehlen, in die Wissenschaft zu gehen?
Auf jeden Fall. Also für mich ist es die beste Zeit, die ich bisher beruflich gemacht habe. Einfach weil es ist ein riesengroßes Privileg, sich mehrere Jahre einer bestimmten Frage zu widmen. Und es ist auch unheimlich schön, selber zu erfahren, wie funktioniert Forschung, wie funktioniert Wissenschaft. Das hat auch mein Wissenschaftsverständnis im Nachhinein unheimlich geprägt und nochmal verändert. Und deswegen auf jeden Fall, ich würde es jederzeit wieder tun. Und ich, wie ich es auch Studierenden oder Schülern sage, nicht jeder muss studieren, nicht jeder muss promovieren. Aber wer daran ein Interesse hat, soll es auf jeden Fall tun, weil es eine ganz besondere Zeit im Leben ist, die, das spekuliere ich jetzt mal so für mich, in der Form so nicht wieder vorkommen wird. Das genieße ich unheimlich und ich würde es jederzeit wieder tun.
Was würden Sie dann jungen Studierenden sagen, die sich vielleicht eine Karriere in der Forschung vorstellen könnten? Was wäre so Ihr Ratschlag?
Also Forschung ist ja ein Begriff, der immer sehr präzise genutzt wird, aber eigentlich ganz, ganz, ganz vieles beinhaltet. Es gibt ja nicht die Forschung als solche. Was ich raten würde, ist, sich erstmal zu informieren, zu schauen, möchte ich eine eigene Forschungsfrage bearbeiten, was natürlich viel Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt, oder möchte ich mich auf etwas schon Festgesetztes bewerben? Das ist wichtig. Und natürlich ist es auch sinnvoll, mit Leuten zu sprechen, die eventuell schon in dem Prozess drin sind oder ihn schon abgeschlossen haben. Also da auch Feedback und irgendwelche Beratungsgruppen oder Kaffeeklatschgruppen, also wie man das haben möchte, wo man einfach auch drüber spricht und auch mal wirklich Ängste und Unsicherheiten anspricht. Weil natürlich frage ich meinen Doktorvater nicht irgendwelche Dinge, wo ich denke, das sind dumme Fragen. Aber meinen Mentor würde ich sowas fragen. Und da kriege ich auch eine ehrliche Antwort. Und die bringt mich dann weiter in diesem Entscheidungsprozess. Also ich mache jetzt meine Doktorarbeit und bin in der Forschung tätig. Ich werde aber vermutlich nicht in der Forschung bleiben. Also auch da, es geht nicht darum, dass ich eine Doktorarbeit anstrebe, um in der Wissenschaft weiter als Forschender tätig zu sein. Sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und Jobs, die man nach so einer Promotion auch anfangen kann. Also zum Beispiel Wissensmanagement, das gibt es an vielen Universitäten, Hochschulen ist ein wichtiger Bereich. Und da denken viele nicht dran, wenn sie in der Doktorarbeit sitzen, dass das eventuell ein Job für sie sein könnte. Man denkt immer an den klassischen Weg, promovieren, habilitieren, Professor sein und fertig. Aber in meinen Augen ist es ein Weg von vielen, sich fortzubilden, Erfahrungen zu sammeln und rauszukriegen, was gefällt mir. Also man muss nicht in ein Forschungsprojekt starten mit dem Anspruch, danach habilitiere ich und werde irgendwann Dozent, Lehrende als Professor, Professorin an einer Hochschule oder Universität.
Sondern es eben auch als eine gewisse Art der Persönlichkeitsentwicklung und der persönlichen Weiterbildung auch zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwas auf den Punkt bringen müsste, was diese Promotion für mich ist, ist es an erster Stelle eine Charakterbildungsmaßnahme. Also beispielsweise, wie gehe ich mit Problemen um? Wie arbeite ich eigenständig? Wie, was wir auch besprochen haben, gehe ich in einer Community mit anderen Menschen um? Wie kann ich mich da etablieren? Wie kann ich da Fuß fassen? Das sind alles Dinge, die ich ja nicht nur für die Forschung für mich gewinne, sondern eben für mich persönlich auch. Und das sind auch Dinge, die verschiedene Personen schätzen. Also wenn ich mich beispielsweise bewerbe für einen Job im Wissensmanagement und habe beispielsweise meine Promotion noch nicht mal abgeschlossen. Das habe ich in einer Podiumsdiskussion schon von mehreren Stellen gehört. Das ist kein Eingeständnis von, da schafft jemand einen Weg nicht, für den er sich entschieden hat, sondern da ist vor allen Dingen auch, diese Person hat in diesem Bereich gearbeitet und hat bestimmte Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das wird nicht grundweg negativ gesehen, sondern eher positiv, weil man trotzdem, auch wenn man den Abschluss nicht gemacht hat, bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften durch die Promotion hat, die super wichtig für die Zukunft sind, wie Kreativität, Problemlösekompetenz, das Umgehen mit Autoritäten, alleine das.
Und es ist im finalen Schritt, wenn man sich tatsächlich dazu entschließt, eine Promotion abzubrechen, ist das ja auch Ausdruck einer Meinungsstärke, dass man sich dazu entschließen kann, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen und noch zu sagen, nee, ich beende es jetzt hier. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, also würde ich auch jedem empfehlen, wenn man nach einer bestimmten Zeit, also jetzt nicht das erste Jahr, also die Mai Teen Nguyen Kim von MyLab sagt dazu, die euphorische Phase. Also man hat am Anfang so ein bisschen eine euphorische Phase, weil man denkt, ja, ich bin jetzt mit dem Studium durch und jetzt bin ich in der Forschung und bin ein hohes Tier und habe total Kompetenz und weiß, was ich tue und sage. Hm. Merkt man aber ganz schnell nach dem, sagen wir mal, nach den ersten paar Monaten, dass man sich da unheimlich zurechtfinden muss. Also es ist nicht so, dass man sich aufs Fahrrad setzt und losfährt, sondern es ist so, als müsste man sich dieses Fahrrad erstmal zusammenbauen. Und das ist frustrierend. Und natürlich würde ich niemandem empfehlen, in dieser Phase zu sagen, das ist mir zu anstrengend, jetzt höre ich auf. Aber wenn man merkt, dass die Tätigkeit als solche ist nicht interessant oder das Thema interessiert mich nicht, dann ist sowas wie ein Abbruch, ja natürlich, eine bewusste Entscheidung und zeigt eigentlich eine Charakterstärke und ein Bewusstsein darüber, was man will und was man nicht will.
Gut, Frau Ahn, mit Blick auf die Uhr greife ich jetzt gerade den letzten Punkt, den Sie gesagt hatten, nochmal auf. Man soll ja zu seinen Fehlern stehen und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören gerade sozusagen unseren zweiten Anlauf des Bildungsplauschs aus den einfachen Gründen, dass die Technik auf meiner Seite bei der ersten Aufnahme versagt hat. Deswegen bekommt Frau Ahn an dieser Stelle ein ganz besonders großes Dankeschön, dass sie sich noch einmal die Zeit genommen hat, dieses Gespräch zu wiederholen. Und vielen, vielen Dank für diesen wirklich tiefen Einblick in Ihre Forschung und Ihre Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Ja, vielen Dank, Herr Wetterauer. Gar kein Problem. Ich rede sehr gerne über mein Forschungsthema und freue mich einfach, dass es geklappt hat.
Das tue ich auch. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen wie immer vielmals fürs Zuhören und freue mich, dass Sie uns auch weiterhin die Treue halten. Sollten Sie diesen Podcast pünktlich zum Erscheinungsdatum hören, dann wünschen wir Ihnen von unserer Seite schon einmal einen guten Jahreswechsel, schöne Feiertage und bleiben Sie hoffentlich gesund.
Das wünsche ich auch.
Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast-Angebot haben, freuen wir uns natürlich sehr, von Ihnen zu hören. Die Kontaktdaten vom Bildungsplausch-Team finden Sie unter www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Und die kommende Folge hören Sie dann wie immer am letzten Mittwoch des Monats. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Frau Arndt, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail an bildungsplausch@ph-heidelberg.de. Die Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze an Saxophon und Komposition und Christian Monninger an Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch auf www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.